Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Petra Ries. Herzlich willkommen. Schauspieler sein oder nicht sein, das war für Manfred Zapatka nur eine kurze Zeit lang die Frage. Die Antwort dann kam schnell, nämlich Schauspieler sein, auf die Bretter gehen, die die Welt bedeuten und vor die Kamera. Manfred Zapatka arbeitete mit Theaterregisseuren wie Klaus Peymann und Dieter Dorn im Film, mit Dieter Wedel, Heinrich Brilleur, mit Romuald Kamaka, mit ihm entstanden preisgekrönte Filme. Und am kommenden Wochenende wird Manfred Zapatka in den Wolfsburger Festwochen Movimentos auf der Bühne stehen mit dem Monolog Judas. Über Verräter und andere Rollen wollen wir sprechen in der kommenden Stunde. Herzlich willkommen, Manfred Zapatka.
Dankeschön.
Eine Bekannte von mir, auf ihren Namen angesprochen, hat gesagt, also wenn man den sieht, so auf der Bühne oder im Film, dann denkt man immer, der hat Dreck am Stecken. Was halten Sie von dieser Beobachtung?
Ja, sie ist falsch, aber das macht nichts. Also es sind ja meistens die interessanten Rollen. Also solche Figuren muss man schon erfinden, die ich da meistens spiele. Und sie sind ja auch das Salz in der Suppe. Also schauspielerisch ist das ein Geschenk.
Über diese Geschenke wollen wir sprechen in den nächsten 50 Minuten. Hier ist Musik von Johann Sebastian Bach. Präludium und Fuge in Cis-Dur aus, das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach. Hier mit dem Bach-Versteher kann man schon sagen, Martin Stadtfeld. Ich freue mich über den Besuch des Schauspielers Manfred Zapatka heute bei uns in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Sie haben so ein ganz klein bisschen die Finger bewegt bei dem Bach. Mögen Sie seine Musik sehr gerne?
Sehr gerne, sehr gerne. Den Herrn Stadtfeld habe ich kennengelernt in Heidelberg. Da war der noch ganz am Anfang. Ist eine wunderbare Musik, finde ich.
Sie sind momentan wieder bei uns im Norden unterwegs, wo Sie ja auch geboren sind, in Bremen. Mhm. Und am kommenden Wochenende geben Sie in Wolfsburg bei den Festwochen den Judas. Der Judas ist ein Monolog von der niederländischen Autorin Lot Fekemans. Wie kam es denn eigentlich zu der Einladung?
Ach, ich bin ja kein Unbekannter bei den Movimentos. Ich habe da eigentlich so 4-5 Jahre lang regelmäßig gelesen. Und irgendwann fragte mich der Bernd Kaufmann, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihm zusammen dieses Theaterstück zu machen. Und da habe ich mir das durchgelesen. Ich kannte es nicht und war überrascht. Das war ein wahnsinnig gutes Stück. Mhm. Und es behandelt ja eine der Urfragen überhaupt der Dramatik und auch der Religion. Was wäre, wenn etwas nicht passiert wäre? Gäbe es das andere überhaupt? Oder inwieweit ist das Gottes Fügung oder nur Gottes Fügung oder Zufall? Und was hat man daraus gemacht?
Das ist interessant, dass Sie diese Frage stellen. Ich war sicher, Sie finden Judas auch spannend, weil er so ein Charakter ist, der wir alle nicht sein wollen.
Ja, es ist eine der großen Fragen, mit der die Autorin versucht, mal aufzuräumen. Das ist ja alles nur Tradition. Und der Judas kommt ja als, wie sagt man heute, als Zombie wieder zurück. Er lebt plötzlich mitten unter den Menschen, um diese wichtige Frage zu klären. Das macht sie sehr spielerisch. Er wundert sich selbst darüber und fragt das Publikum, ob sie ihn sehen. Dann sieht er sie auch und ob er überhaupt da ist und so weiter. Auf der anderen Seite ist das eine der intellektuellen Fragen der christlichen Tradition oder überhaupt des Christentums. War er wirklich derjenige, der für ein paar Silberlinge seinen Herrn und Meister verraten hat? Und wenn der Herr und Meister Gottes Sohn war, hätte er es doch wissen müssen. Oder war er ein Werkzeug? Dass man gesagt hat, man braucht jemanden, der das Ganze überhaupt in Bewegung setzt, damit das, was wir vorhaben mit der Menschheit, das hört sich jetzt so bürokratisch an, aber es ist ja wohl doch so, überhaupt klappen kann, damit jemand die Chance hat, wieder von den Toten aufzuerstehen. Wird diese Figur, dieser Mensch, das weiß man ja heute, das habe ich gelesen bei Amos Oz, die Juden befassen sich auch gerade mit dieser Figur, auch mit der Figur Jesus und auch mit dem Christentum sehr viel. Es gibt ein ganzes Buch von Oz darüber, es heißt Judas. Und man fragt sich natürlich, war er nur Werkzeug? Weil wenn es in Gottes Schöpfungsgedanken ist, dann muss man das ja irgendwie geplant haben. Oder war Jesus so sehr Mensch, dass er diese ja fast Liebe des, er war ja kein Arbeiter, der Judas, er war kein Fischer, er war, wenn man so will, eine Art Intellektueller. Dann hat man da zwei Figuren aufeinander prallen lassen, die jeder vom anderen eine gewisse Vorstellung hatte.
Wenn Judas den Job nicht gemacht hätte, wenn ich jetzt dem Bild folge, hätte dann jemand anders das gemacht oder wären die Römer ohnehin gekommen und hätten Jesus verhaftet? Das klingt auch nach einem großen Plan und ein bisschen nach dem ja doch auch biblischen Miteinander. Wo das Gute ist, gibt es auch das Böse. Und das Böse stirbt ja auch nie, auffallenderweise.
Ja.
Das ist ja eine Dualität, die eigentlich immer existiert.
Ja, aber trotzdem wird dabei ein Mensch geopfert. Ja. Sagen wir es mal so. Und der ist dann lebenslang, sein ganzes Leben lang, immer für Jahrhunderte, ist er der Böse. Judas, Jude und so weiter.
Erfahren wir in dem Monolog, was aus ihm geworden ist? Wo setzt der Monolog ein? An welcher Stelle der Geschichte des Judas?
Er fängt nicht am Anfang an, auch nicht am Ende, sondern irgendwo mittendrin, weil er sagt, hören Sie mir bitte zu, auch wenn Sie sagen, das kennen Sie schon und den Teil können wir überspringen. Nein, hören Sie einfach mal, zunächst mal äußere ich mich darüber, wie ich zu der ganzen Geschichte stehe, wie ich angeworben wurde, wie ich damit umgegangen bin, nämlich mit einer großen Freude, weil nach ganz kurzer Zeit war Judas überzeugt, dass das wirklich eine Art Führer ist, kein Erlöser, sondern das ist wirklich der Messias, der gekommen ist, um die Juden endlich von ihrem irdischen Leiden zu befreien, wie es ja laut den Propheten vorausgesagt worden ist. Und das kritisiert er auch an Jesus. Er sagt, wieso fängt man nicht sofort damit an und wartet, bis irgendein Jesaja das so geschrieben hat, dass das dann auch in Erfüllung tritt. Also der hat sehr an ihn geglaubt, er hatte etwas mit ihm vor und da kommt dann der Mensch Judas ins Spiel, der sagt, ich habe das ja alles gesehen, ich weiß, der kann Menschen vom Tode auferwecken, ich weiß, der kann über das Wasser gehen, ich habe diese Riesendiskussionen mit den hohen Priestern miterlebt, auf welchem intellektuellen Niveau sich das alles befunden hat. Und ich verstehe nicht, warum er nicht einfach die Macht ergreift. Und dazu muss man ihm verhelfen. Das war der Ansatz. Und wenn er es nicht macht, dann stoße ich ihn in die Richtung. 30 Silberlinge war für Judas kein Geld. Das war gar nichts für ihn. Sondern er hat gesagt, ich gehe dahin, sage denen, ihr habt eine Chance, den festzunehmen. Obwohl er bekannt war, aber ich gebe euch ein Zeichen. Und dann könnt ihr den römischen Soldaten Bescheid sagen, dass sie ihn verhaften können. Und dann wird er euch beweisen, dass er wirklich der wahre Gott ist. Dann ist er gezwungen, etwas zu tun.
Manfred Zapatka in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ein kleiner skandinavischer Walzer mit Egg Ahlberg und Roswal hier bei uns auf NDR Kultur in Klassik à la carte, wo heute der Schauspieler Manfred Zapatka zu Gast ist. Er wird zu sehen sein, zu hören sein mit dem Monolog Judas am kommenden Wochenende beim Movimentus in Wolfsburg. Herr Zapatka, wie bereitet man sich auf so einen Monolog vor? Das ist ja auch nicht Ihr erster.
Tja, das ist die ewige Frage. Ich habe da eigentlich gar keine Methode. Ich versuche da anzufangen. Natürlich, ich lese das so 2, 3, 4, 5, 6 Mal durch. Und wenn ich überhaupt keinen Zugang dazu finde, dann lege ich es auch wieder weg. Und meistens ist es ein Satz oder eine Stelle. Also beim Judas war es zum Beispiel, dass er gesagt hat, was ich damit sagen will, ich habe eine persönliche Geschichte in meiner Familie, in meinem Geburtsort. Also ich bin jemand, der gelebt hat und der auch gerne wieder leben möchte. Da habe ich gedacht, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz.
Mhm. Ja. Wir haben vorhin schon gerade über den Inhalt des Stoffes gesprochen. Das ist ja ein sehr mutiges Stück und auch sehr ungewöhnlich, sich mal dieser Figur zu widmen. Wie groß ist der Reiz, wenn man sich so den Schattenseiten auch mal widmen darf? Oder empfinden Sie den Judas eigentlich als Schattenseite einer menschlichen Existenz?
Naja, er ist ja so der Wanderer durch die Jahrhunderte. Der bleibt, dieser Name bleibt. Und dieser Name ist ewig damit behaftet, Jesus verraten zu haben. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Ein einziges Mal hat er das gemacht, unter einem ganz anderen Vorsatz. Und das bleibt immer, egal was man macht, egal wie sehr man das bereut, egal welche Art zu leben oder zu sterben man wünscht, das bleibt an ihm hängen über die Jahrhunderte. Das Tolle ist, die anderen Gestalten sind so in den seligen Schein der Heiligkeit entrückt, wie Paulus, Petrus, Matthäus und wie sie alle heißen, die Evangelisten, auch seine Mutter, Maria Magdalena nimmt so eine Sonderstellung ein.
Petrus auch ein bisschen, er hat ihn immerhin verleugnet.
Ja, er kommt da auch vor, dreimal, und zwar ohne, dass er es gemusst hätte, einfach mal so. Ja, was ja auch sehr menschlich ist, das bedeutet ja nur Gefahr und unter Gefahr verhalten sich viele Menschen eben anders. Die spannendste Frage für mich ist überhaupt jemand, da kommt so ein Handlungsreisender, so lässt sich das Stück ja anfangen, kommt so ein Mann, der kommt mit seinem Koffer, der kontrolliert die Karten, der guckt die Leute an und irgendwann fängt er an, mit ihnen zu reden. Das ist ein Dialog mit dem Publikum. Es ist Interaktion, gar kein so ein reiner Monolog.
Ja, ich hab mir
natürlich auch, der Fragesteller ist er, aber immer wieder wird das Publikum aufgefordert. Also nicht in so einer, wie soll ich sagen, in so einer rüden Form, nur macht ihr mal was, sondern einfach mal, sie müssen auch nicht antworten, aber sie dürfen antworten. Und auch mal Stellung zu beziehen. Also sehen Sie, im Altertum ist Zeus die Herrschaft versprochen worden, weil die Mutter, seine Mutter Gaia, gesagt hat, die Menschen müssen von der Erde weg. Und wenn du das für mich erledigst, kommst du auf den Olymp. Und deswegen hat er den Trojanischen Krieg angefangen. Mit all den Göttern, die dazugehören. Im Christentum ist es so, man hat das Gefühl, man ist vorbereitet auf eine sich ständig vermehrende Zivilisation, die mit diesem Gedanken der Liebe wächst. Und da muss es bestimmte Regeln geben, die sich von der anderen Tradition, ohne, also aus dem Alten Testament, ohne dass man sie verrät, einen neuen Weg beschreitet. Das alles steht ja auch in dem Gedankengang, den der Judas da ja auch formuliert.
Und wenn wir davon ausgehen, dass im Universum oder für Gott der Zeitbegriff ein anderer ist als für uns, dann läuft das Programm jetzt schon seit 2000 Jahren.
Ja, genau so ist es. Auf der anderen Seite schafft es die Autorin natürlich auch, und das macht sie wirklich gut, so den heutigen Gedanken da reinzubringen. Also, dass man sich vereinigen muss, dass Hamburg oder Bremen oder Hannover, dass das als Gebilde nicht reicht, sondern dass zumindest ein Deutschland her muss und dann später ein Europa und vielleicht, dass es eventuell mal was ganz Weltumspannendes gibt. Aber ich glaube dann,
da gibt's Vorbilder.
Aber ich glaube, dann kommt der Herr schon zwischen den Wolken und sagt, ich kläre das mal.
Wie inszeniert man so ein Stück? Also wie inszeniert man so einen Monolog? Ist da viel Bewegung auf der Bühne? Sie sagten, da ist auch Kommunikation mit dem Publikum.
Ja, da ist sehr viel Bewegung. Auch im Publikum, auch mit dem Publikum auf der Bühne. Man muss das Publikum ja auch irgendwie immer wieder ansprechen. Man muss sie ja auch bei der Stange halten, würde ich mal sagen. Und es wäre auch wirklich spannend, auch für mich, wenn ich das arbeite. Es kommt immer wieder ein neuer Gedanke, wo ich denke, komisch, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aha, so ist das gemeint. Wo man dann nochmal das ganze Ruder rumschmeißen muss, weil schon ganz früh so die Tendenz kommt zu sagen, ja, was ich mal angefangen habe, führe ich auch aus. Das heißt, ganz früh kommt er dahin, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht nur Spiel ist. Er sagt einmal, ja, ich rede nicht einfach so daher. Es sieht vielleicht so aus, als ob ich hier die Zeit totschlage. Also er sagt, ich will mehr, ich weiß das. Und ich möchte sie nur mitnehmen, damit sie mir glauben. Das ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte. Er versucht, Vertrauen herzustellen zu diesem Menschen, bei dem man am Anfang, glaube ich, nicht weiß, wer er ist.
Eine Elegie, die Jesus Guridi komponiert hat, Musik aus dem frühen 20. Jahrhundert mit dem Bilbao Symphony Orchestra hier bei uns auf NDR Kultur in Klassik à la carte mit dem Schauspieler Manfred Zapatka, der, wie er mir gerade sagte, Steppenwolf und die Doors mag, aber sehr gerne klassische Musik hört, wenn er unterwegs ist im Auto. Sie haben von Anfang an Klassiker gespielt. Ah. Auch immer ganz, ganz viel. Schillers Räuber, Shakespeare, aber auch Enzensberger, Camus, Tschechow, Büchner. Warum die Klassiker? Machen die klüger eigentlich?
Erstmal finde ich, heißen sie ja deswegen Klassiker, weil sie immer noch Stoffe sind, so ganz menschliche Stoffe, die immer noch berühren. Also ich glaube, Romeo und Julia wird die Menschen auch noch in 500 Jahren berühren. Und dieser Superclown, wie heißt er denn noch, Richard der Dritte? Da gibt es ja nun Ableitungen, die sind ja heute gerade an der Regierung überall. Shakespeare hat ja so viele Formen des Theaterspiels entworfen. Da wendet sich jemand ans Publikum und sagt, schauen Sie mal bitte, wie ich aussehe. Ich habe einen Buckel, ich hinke, ich kann meine rechte Hand nicht bewegen. Aber jetzt ist gerade der Freudentag ausgebrochen, alles tanzt, da gehöre ich nicht hin.
Ist aber ein blutiger Clown auch, Richard der Dritte.
Naja, ja gut, später hat Hollywood dann den Joker daraus gemacht. Man darf sich nicht wundern, wenn irgendwann der Joker dann auch am Thron sitzt. Der ist den Leuten vertraut.
Okay, so viel zur politischen Person Manfred Zapatka, die ich eigentlich später ansprechen wollte, aber wir können das gerne vorziehen. Bei all diesen Stoffen, die sind ja von der Thematik her, auch der Judas, den Sie jetzt in Wolfsburg machen, die sind von der Thematik her sehr schwer. Wie erholen Sie sich?
Das strengt mich eigentlich nicht an, weil ich mache das gerne. Ich mache das gerne, besonders in meinem Kopf. Am meisten arbeite ich ja so beim Gehen um die Gedanken. Also die Sätze, die ja eigentlich geschriebene Gedanken sind, dann in Bewegung umzusetzen. Und es interessiert mich halt, wie ich versuche immer den Moment zu finden, wo ich das bin, wo ich denke, ja genau, hätte ich mich so verhalten oder hätte ich mich so verhalten? Und wie viel Freiheit gibt mir der Regisseur oder das Stück, um mich da drin so zu bewegen, dass ich mein eigenes Leben finde? Und das ist spannend, das ist wirklich spannend. Also damals bei Enzensberger, das haben Sie gerade gesagt, Feuer von der Banner. Ja. Das war überhaupt das tollste Experiment, was ich überhaupt mitgemacht habe. Das wurde bei den Ruhrfestspielen aufgeführt als Schauspiel und wurde gleichzeitig über alle dritten Programme gleichzeitig live über alle dritten Programme gesendet. Warum? Weil bei dem Prozess in Habanna, also nachdem die Amerikaner da bei dem Einmarsch in der Schweinebucht geschlagen wurden von den Kubanern, haben die Kubaner gesagt, ihr könnt über uns sagen und schreiben und denken, was ihr wollt, aber wir übertragen die gesamte Gerichtsverhandlung zu euch in die USA. Und die Leute, die sich eigentlich in dem Sinne nicht an Kubanern vergangen haben, also keine Folterer waren oder die nicht irgendwelche Leute rausgeschmissen haben, denen sie ihren Grund oder ihr Haus oder was weggenommen haben, die kann man gegen Medikamente freikaufen. Also das war so der Deal. Und der Enzensberger hat das in dieser Art auch geschrieben. Und der Gedanke war wunderbar. Im selben Moment liefen auf allen dritten Programmen, quasi wie das Verhör in Habanna, lief dann diese Theateraufführung. Damit habe ich zum Beispiel selbst meinen Schwiegervater erreicht und meine Eltern dann sowieso, obwohl sie mich zu der Zeit überhaupt noch nie im Theater gesehen haben.
Die und hätten Sie gerne woanders gesehen.
Die hätten mich ganz woanders gerne gesehen. Das kann man ja auch verstehen. Schauspieler war ja nicht so wie heute. Die meisten Leute heute, die jungen Leute verstehen ja sowieso unter Schauspieler meistens den Moderator. Also sie wollen, das ist da, um ihre eigene Show zu machen und so weiter. Mhm. Man war schon in einer Sonderstellung und auch in einer sehr zum Teil gar nicht so geschätzten Situation. Mich hat mal eine Vermieterin gefragt, wie ich es wagen könnte, bei ihr nach einer Wohnung zu fragen. Ich habe gesagt, na, ist doch annonciert. Ja, aber kriegen Sie denn jeden Monat Geld? Und so. Also das hat sich gewandelt. Heute sagen die, ja natürlich, der kommt vom Fernsehen, der hat Geld. Und es hat sich total verändert.
Das heißt, Sie würden jetzt jungen Leuten durchaus raten, werde Schauspieler. Das ist ein moralisch integrer Beruf, Erfolgsversprechen, du kannst die Welt verändern.
Das würde ich nie einem raten, weil es ein knüppelharter Beruf ist. Weil man in diesem Beruf wirklich Können braucht und auch Glück. Man muss irgendwann die richtigen Leute kennenlernen, die ein großes Vertrauen zu einem haben, die sagen, der darf das machen. Dem glaube ich das auch, wenn er so einen Abend führt. Man führt ja tatsächlich so einen ganzen Abend. Also am Anfang habe ich über die Verantwortung, die ich da habe, die man ja hat, dem Haus und dem Publikum gegenüber, habe ich gar nicht gespürt. Es viel, viel später, das war so einer der zweiten Schocks, nenne ich das, habe ich gedacht, mein Gott, wenn du jetzt irgendwie hier ausrutschst, dann sind 900 Leute, müssen nach Hause gehen. Was ist das für ein Verlust? Plötzlich habe ich darüber nachgedacht. Das habe ich auch mal beim Film gehabt. In so einem Moment habe ich gedacht, da ging es um so einen Zug, der abfahren muss. Und vorher musste ich mit dem Auto richtig ankommen, musste noch Leuten die Hand geben und da reinsteigen in den Zug. Und da habe ich gedacht, wenn jetzt irgendein Fehler passiert, dann ist der Drehtag geschmissen. Aber das habe ich erst viel, viel später darüber nachgedacht. Nein, ich würde das keinem raten.
Über ein paar Leute, wichtige Leute, die Sie im Laufe Ihres Lebens, Ihrer Schauspielkarriere, die Sie kennengelernt haben, reden wir gleich. Mozart hier auf NDR Kultur. Die Wiener Philharmoniker spielten aus Mozarts Sinfonie, Köchverzeichnis 19a, den dritten Satz. Und am Pult war James Levine. Bei uns zu Gast ist der Schauspieler Manfred Zapatka und einer der wichtigen, sag ich mal, Regisseure, mit dem Sie arbeiten, den Sie kennengelernt haben Ende der 90er, ist Romuald Kamarka. Mit dem haben Sie auch, ich komme deswegen auf ihn zu sprechen, einige große Monologe gemacht, preisgekrönte Monologe. Das Himmler-Projekt zum Beispiel, dafür gab es auch einen Grimme-Preis 2002. Was zeichnet die Arbeit mit Kamarka für Sie aus? Warum ist das ein Regisseur, mit dem Sie immer wieder zusammenarbeiten?
Erstmal hat er mich zurück zum Kino gebracht und auch zum Film, weil ich habe ja mal mit Film angefangen. Und dann hat dieser Mann eine Unbestechlichkeit und eine Unbedingtheit. Das muss man einfach haben, das hat er einfach. Und er widmet sich ja immer den schwierigen Themen, und zwar in einer Weise, was da kommen kann. Wenn ich mir überlege, dass ich das Himmler-Projekt gemacht habe, und heute haben wir die braunen Flocken da durch die Straßen wehen. Und das ist Kamarka. Mit welcher Weitsicht der Mann schon damals darauf hingewiesen hat. Ich komme zwar aus Athen, aber ich weiß schon, was hier so alles läuft. Und wenn er es nur geahnt hat oder ich weiß es nicht, auf alle Fälle, da muss man sagen, das ist ja fast so eine göttliche Eingebung, die er da hatte. Dann hat er lange, bevor bei uns der Islam überhaupt gut, das waren Atta und seine Leute hier in Hamburg, in dieser Moschee, hat er Hamburger Lektionen gemacht, wo man zugucken kann, wie sowas aufgebaut wird, wie so eine Predigt aufgebaut wird, wie überhaupt da der Ablauf ist und so weiter. Ich habe ja auch mit ihm wunderbare spielerische Filme gemacht, also Frankfurter Kreuz, würde ich jedes Jahr mit ihm, also es fehlt auch in der heutigen, in unserer Landschaft eine, sagen wir mal, eine so bitter ernste Komödie, und zwar auf ganz hohem Niveau. Wunderbar.
Man kennt ihn ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, er hat Der Todmacher gedreht. Ja. Damit ist er, glaube ich, ich sag's mal vorsichtig, populär geworden in dem Zusammenhang. Ja. Aber da ist er bekannter geworden. Und da hat auch, glaube ich, haben Sie sich da schon kennengelernt? Nein. Haben Sie sich eigentlich getroffen? Später, ne?
Ja, viel später, ja. Nein, nicht viel später. Das war der zweite Film, den er gemacht hat damals, das Frankfurter Kreuz. Danach habe ich ihn getroffen, ja.
Eine prophetische Antenne, die er hat. Und immer wieder bei diesen Filmen, die Sie dann auch anziehen oder die Sie gerne machen, ist schon immer die gesellschaftspolitische Dimension. Und Sie waren ja auch mal mit einem politischen Auftrag unterwegs 2004.
Was habe ich da gemacht?
Für das Land Niedersachsen.
Ach so, ja. Einer der ganz, ganz großen Erlebnisse meines Lebens. Ich hätte über... Ja, der Gabriel hat mich Gott sei Dank dazu eingeladen, und ich hatte das ja noch nie erlebt, wie das geht, da mitten im Bundestag unter lauter Bundestagsabgeordneten. Also dann, wie Leute sich darüber unterhalten, auch wie kontrovers man über die Personen da sprechen kann. Ich war da hautnah dran und ich bin für dieses Geschenk immer noch dankbar.
Sehen Sie die Demokratie gefährdet bei uns?
Sagen wir mal, wir haben uns zu Schnarchnasen entwickelt. Wir haben gedacht, das läuft einfach so, das geht immer weiter, da passiert auch nichts. Dafür muss man nicht kämpfen, dabei muss man gerade für die Demokratie kämpfen.
Ich würde von Ihnen gerne wissen, welche Rolle in der Beziehung das Theater heute noch spielt. Aber erst spielen wir noch Musik. Schottische Musik hier mit Julie Fowlis und ihrem Ensemble, ein Stück über Young Catherine. Gut ist ihr Schottisch, Manfred Zapatka?
Ich weiß nur, dass die nicht so wahnsinnig so das Hochenglisch sprechen, sondern so ein bisschen wie bei My Fair Lady, so Stein und Blind und so weiter, geht das runter. Aber ich möchte es, also ich habe mich einfach zu viel. Es ist unverschämt von mir, darüber zu reden. Ich kenne es zu wenig.
Sie sind Schauspieler und sind heute unser Gast in Klassik à la carte. Sie sind sehr populär geworden durch Rollen im Fernsehen, durch urdeutsche Krimirollen auch, sage ich mal, ja. Der Rick, der Alte. Und ich habe Sie da auch schon mal mit diversen Dialekten erlebt. Man muss ja als Schauspieler auch recht flexibel sein, deswegen komme ich jetzt auch so ein bisschen drauf. Wo ist für Sie der große Unterschied, wenn Sie fürs Fernsehen drehen und wenn Sie auf der Bühne stehen, der, glaube ich, Ihre große Liebe schon gilt?
Das ist, ich will nicht sagen falsch, aber auch nicht richtig. Weil ich habe ja zuerst gedreht, damals mit Wolfgang Staudte, das Lamm. Das war für mich so eine Schule, das ist so unwiederholbar. Da hat mich einfach darüber aufgeklärt, wie Kamera läuft und was die Kamera sieht, wie ich mich darauf einzustellen habe und so weiter. Also das ist Denken. Jetzt wiederhole ich mal seine Sätze. Film ist einfach Denken. Indem man anfängt zu spielen, ist es eigentlich overacted. Das ist besser. Überspielen geht ja nicht. Overacted. Also man macht zu viel. Das ist reine Konzentration auf den Gedanken, der in dem Moment entsteht. Das ist das berühmte Method Acting. Das wusste Staudte schon 20 Jahre vorher oder 30.
Hat Hollywood Sie eigentlich jemals gereizt?
Ja, die waren ja mal richtig an mir interessiert. Das ging da um das Projekt America. Also ich wurde so für die Frage gestellt. Also es war wirklich eine sehr, sehr große Rolle und ich war sofort die Frage gestellt, bleibst du jetzt da und gibst alles auf, was du machst? In Nebraska, da wurde gedreht. Und ich habe mich eine Woche mit denen unterhalten und zum Schluss hat das dann meine Frau übernommen und hat gesagt, er will es einfach nicht. Ich konnte nicht darauf verzichten. Ich habe gedacht, ich gebe diesen ganzen, meine Sprache gebe ich auf. Mein Leben, meine Art zu denken, schon wie sie immer gesagt haben, ich will das gar nicht runtersprechen, heute würde ich das sehr wahrscheinlich machen. Heute habe ich auch mehr Selbstbewusstsein, ganz anderes Standing auch mit mir selbst. Aber für mich war das was anderes. Und ich habe es dann nicht gemacht. Meine Familie war auch sehr sauer auf mich. Die hatten sich schon da ausgedacht, jetzt irgendwo da Amerikaner zu werden. Aber damals habe ich das einfach nicht geschafft. Außerdem dachte ich, ich darf so ein Theater wie die Kammerspiele, wo ich zu der Zeit 5 große Rollen laufen hatte. Das ist ja auch ein Geschenk. Das darf man nicht einfach so aufgeben. Jetzt ist man weg. Und wer übernimmt das dann? Also Sie merken, ich war viel zu sehr deutsch. Ich war Deutscher. Und meine Sprache ist ja auch mein Instrument. Das ist die Sprache, in der ich denke.
Ein leichter, verführerischer Walzer aus der Streicherserenade in C-Dur von Peter Tschaikowski mit den Moskauer Virtuosen hier auf NDR Kultur. In Klassik à la carte ist heute Manfred Zapatka unser Gast. Hollywood konnte Sie nicht reizen. Wie würden Sie denn Heimat für sich definieren? Was ist Ihre Heimat?
Ja, bestimmt kein Ort. Heimat ist für mich ein Mensch oder Menschen. Heimat ist mein Beruf. Das ist ein wesentliches Stück Heimat. Auch meine Familie. Ich habe ja zusammen mit meiner Frau viel dafür getan, damit das bleibt. Weil es auch für mich wichtig war, habe ich gemerkt, um das mal ganz egoistisch auszudrücken. Ja, das ist für mich Heimat. Ansonsten habe ich an so vielen Städten in Deutschland gearbeitet und gewohnt und gelebt, dass ich gar nicht sagen kann, das wäre für mich Heimat. Also ich bin sehr, sehr gerne in München.
Aktuell ja auch wieder am Residenztheater. Aber,
ja, ich fühle mich da auch wohl. Klar, das ist eine wunderbare Stadt. Es ist eine Stadt, eine der wenigen Städte in Deutschland, die ihre Künstler liebt. Die brauchen die. Einer der großen Vorteile dieser Stadt München. Und süß.
Man ist halb in Italien
gefühlt. Ja, in Bozen bin ich wenn ich gut fahre, in 3 Stunden. Kann ich da morgens frühstücken.
NDR Kultur mit Franz Schubert. Seine Sinfonie Nummer 5, der dritte Satz in einer Aufnahme des Kammerorchesters des Niederländischen Rundfunks Hilversum unter der Leitung von Ton Koopmann hier bei uns auf NDR Kultur. Klassik à la carte auf NDR Kultur, heute mit dem Schauspieler Manfred Zapatka. Er wird zu erleben sein am kommenden Wochenende mit dem Monolog Judas von Lot Fekemann in der Regie von Bernd Kaufmann. Herr Zapatka, ist Theater heutzutage noch, wie Schiller mal formulierte, das Schauspiel als moralische Anstalt zu sehen? Kann das Einfluss nehmen?
Ich weiß nicht, ob wir Einfluss, glaube ich, ein bisschen, da würden wir uns überschätzen, glaube ich. Einfluss nehmen können wir nicht, aber vielleicht können wir zum Denken anregen.
Dann wünsche ich Ihnen und den Zuschauerinnen und Zuschauern, die Sie dann in Wolfsburg erleben können, einen unterhaltsamen und gleichwohl spannenden Theaterabend in der Autostadt Wolfsburg bei den Festwochen Movimentos am 20. und am 21. Mai jeweils um 18 Uhr. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Dankeschön.
Alles Gute. Und die Sendung gibt es zum Nachhören auch bei uns auf der Homepage und bald im Internet unter ndr.de/ndrkultur. Ich bin Petra Ries. Einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.